another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian.
Hallo Gunnar.
Wir wollen mal wieder ein Heft kritisieren.
Ja, es ist wieder Zeit zum Blättern.
Warum haben wir es eigentlich Heftkritik genannt? Wir kritisieren doch gar nicht so viel, sondern meistenteils gehen wir uns in... Boah, wir waren schon ganz schön super damals.
Und dann entweder kritisieren wir diesmal mehr oder wir machen mal ein Heft, in dem wir beide nicht beteiligt waren. Dann können wir kritisieren. Aber in dem Fall ist es nicht so. Wir waren beide beteiligt wieder an dieser Ausgabe. Was haben wir denn hier liegen?
Das ist die 898, ganz schön alte Ausgabe. Christian, nach welchem Kriterium hast du die ausgewählt?
Also hauptsächlich, dass es eine war, die ich habe. Ich habe ja nicht so viele. Und eine, in der wir beide beteiligt waren, wenn auch nur knapp, die 898 war meine zweite Ausgabe, an der ich dabei war.
Dann meine dritte.
Da, wenn wir noch nicht so viel beigesteuert haben, du den halben Tippsteil, ich zwei Tests in der Budget-Rubrik, jetzt meine Vermutung, aber trotzdem.
Kann jetzt nicht unsere ruhmreichste gewesen sein, weil wir da beide noch Trainees im ersten Quartal waren.
Ja, das stimmt.
Aber eine schöne Ausgabe.
Also noch ganz grün. Ja, gucken wir mal, es ist halt eine typische Sommerausgabe, das ist ja dann die Juni-Ausgabe im Prinzip. Und da ist ja in der Regel nicht so viel los, Weihnachtsgeschäft vorbei. Und dieses Mal auf dem Cover von dieser Ausgabe ist eine Preview, nehme ich mal an, oder?
Genau, Mac Commander könnte auch schon Test sein.
Könnte auch der Test sein, tatsächlich. Ja. Das werden wir feststellen. Unterzeile, intelligent, brachiale Echtzeitstrategie mit den 100 Tonnen Macs aus Battletech.
Das ist die große Kunst, Sachen total runter zu dampfen auf ganz kurze Zeilen. Ist gar nicht so schlecht, finde ich, Zeile.
Es ist schon sehr, sehr seltsam.
Schwer zu lesen, finde ich.
Seltsam präzise, diese 100 Tonnen Macs. Mhm. Was natürlich aber wieder auch was so evoziert in seiner Schwere. Und diese gekoppelten Adjektive hier, intelligent, Trennungsstrich, brachial, ist ja hier zusammengeschrieben, das ist so ein GameStar-Ding, hatte ich das Gefühl.
Habe ich dann auch gerne gemacht. Das hat Jörg gern gemacht, genau, das stimmt. Ja. Ich finde es schwer zu lesen. Intelligent, brachiale Echtzeitstrategie mit 100 Tonnen Max ist ganz schön informationsdicht für so ein paar Wörter. Ja, das ist schwer zu erfassen, finde ich. Aber mei, schon ganz cool, finde ich, für eine Headline.
Okay, zweites Thema, Free Space, das Weltraumspiel. Und dann haben wir auch noch Final Fantasy VII jetzt für PC.
Das wird ein Test sein.
Das wird ein Test sein, genau. Ja. Da freue ich mich schon drauf, weil das ist echt ein sehr schönes Spiel.
Und eine Grim Fandango-Exklusiv-Demo ist drauf. Und zu Nice 2 eine spezielle GameStar-Strecke. Das hätte man mal ausprobieren sollen.
Ach, und guck, es war die E3-Ausgabe in diesem Jahr. Sonst haben wir das, glaube ich, ein bisschen in den folgenden Jahren dann größer verkauft. Hier ist es ein kleiner Button, auf dem steht brandheiße Infos direkt von der E3. C&C 3, Tomb Raider 3, 48 weitere Hits. Ja. Das die sprechen wir alle einzeln durch.
Genau. Das war auch so eine GameStar-Marotte, dass wir einfach viel mit Zahlen gearbeitet haben. 48 weitere Hits. Ist ja total wurscht, die Zahl, ja, ob ich da jetzt 48, 49 oder 53 habe. Soll ja nur Masse erzeugen.
Wir können ja mal gucken, wenn wir zur E3-Strecke kommen. Hier wird ja explizit versprochen, dass es 48 Hits sind. Mit C&C und Tomb Raider ja dann 50. Und wir gucken mal, ob auch wirklich alle 50 Spiele, die da drin stehen, dann Hits geworden sind.
Ach, später. Ganz bestimmt. Und der auch ein Klassiker für die Sommermonate, Monitortests im Hardware-Teil. Das wurde auch immer nur gemacht, wenn nichts anderes war.
Ja. Ah,
guck. Es fängt an mit einer doppelseitigen Anzeige zu Colin McRae. Naja.
Wenn man nur die linke Seite dieser doppelseitigen Anzeige anschauen würde, dann hätte ich gesagt, das ist Werbung für irgendeine Porno-Webseite. Da ist ein Countdown und eine halbnackte Frau daneben. Was soll denn das? Und es ist alles so schwarz und ziemlich hässlich. Okay. Das Editorial.
Ich bin schon drauf. Auf der Grafik.
Wer fehlt? Die neuen, die frischen Trainees durften da noch nicht drauf.
Guck mal.
Das ist auch nicht meine zweite Ausgabe und immer noch nicht im Editorial.
Ja, ich durfte schon drauf. Cool. Ganz hinten rechts zwischen,
wie sie's gehört,
zwischen Charles und Mickel und Mick. Aber mei.
Aber du hast den coolsten Mac eigentlich.
Chicken Walker sind immer doof.
Chicken Walker.
Chicken Walker laufen wie Hühner.
Naja, dann. Passt ja.
Ja, genau. Irgendwas Besonderes im Editorial? Klar, nein, die... Ah, nee, doch, aber hier kommt, da steht der großartige Satz drin. Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der E3. Vier GameStar-Redakteure krähten sich 3 Tage lang die Kehle wund, um für sie die Highlights aufzuspüren. Krähten!
Was?
Also wir stehen da immer morgens. Du weißt ja, die E3 darf nicht anfangen, bevor der GameStar-Redakteur nicht gekräht hat.
Morgens. Alle vier. Ja. Wie ein Quartett.
Ich weiß nicht, warum? Was er damit meint. Also liefen sich die Hacken ab,
warum, würde man vielleicht sagen. Warum man krähen muss, um Highlights aufzuspüren.
Krähe hier die Highlights zu mir.
Ja, vielleicht wie so ein Marktschreier.
Ja.
Ja, gut. Okay, wie gesagt, bin gespannt, wenn wir zur Strecke kommen. Das ist ja dann auch nach Genres aufgeteilt und so, und die ganzen Highlights.
Oh, das ist eine starke Testausgabe im Sommer. Mit tatsächlich Mac Commander als Test und Final Fantasy als Test.
Ja, und FreeSpace auch, sind alles ja. Tests.
Super.
Okay, ja, da gucken wir dann mal.
Schönes Inhaltsverzeichnis, wie immer, Gerüchte und Szene.
Okay.
Oh, da ist ein Highlight, ein absolutes Highlight. Da ist ein Foto von mir, wie ich Fußball spiele.
Journalisten im Gamesat-Trikot kicken mit Asylbewerbern. Oh, das musst du erzählen. Genau, was ist da passiert?
Das ist eine tolle Geschichte. Ich lese kurz ein Stück aus der Meldung vor. In schickem GameStar-Blau tritt eine Münchner Journalistenauswahl während der Fußball-WM an. Während, nicht bei der Fußball-WM. Freundschaftsgegner sind Teams, die sich aus Bewohnern Münchner Asylbewerberheime zusammensetzen. GameStar sponsert die Veranstaltung mit Trikots, Bällen und Kurzauftritten unseres Trainees Gunnar. Die restlichen Redakteure drücken sportiv die Daumen. Das war ganz lustig, weil die Münchner Presseauswahl wird halt gesponsert vom Verlag mit GameStar-Trikots. Mhm. Das ist so eine Angelegenheit des Verlagsleiters gewesen. Der war da, fand das super.
Ja, okay.
Und ich war zu der Zeit zufällig in so einer Fortbildung an der Presseakademie. Mhm. Und der Teamleiter der Journalistenauswahl, der war gleichzeitig Dozenter. Mhm. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben, eine Probegeschichte über Fußball. Ich wollte eine Probegeschichte schreiben und dann hat der gesagt, pass mal auf, mach doch so. Das Thema ist ja Reportage. Mhm. Komm doch, spiel mit in der Journalistenauswahl. Du bist ja auch eh bei GameStar, das passt ja. Mhm. Und dann schreibst du darüber.
Ah, okay. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Genau.
Quasi.
Ja.
Ah, ja.
Genau.
Und dann hast du auch noch eine News bekommen dafür in der GameStar.
Ja, musste man ja dann. Das hat aber, ach, das ist noch nicht fertig. Das war ganz lustig. Diese Auswahlen haben dann gegeneinander gespielt und das sollte ja nicht so ein Nation gegen Nation sein, ja, es sollte miteinander sein. Mhm. Und dann haben die jeweils einen Spieler ausgetauscht.
Ja, okay. So.
Und ich bin da rübergegangen in das Asylbewerberteam. Mhm. Hat das Journalistenteam nicht so einen ganz großen Verlust gemacht. Und die Asylbewerber haben durch Los ihren besten Spieler das Journalistenteam verloren.
Okay.
Das war so ein bisschen
unfair.
Ja, sage ich mal so.
Ja.
Und dann habe ich da für die gespielt. Nicht sehr gut, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen aus der Übung. Und dann haben wir auch verloren. Also die Presse, das war total krass, wie ehrgeizig diese Münchner Presseauswahl war. Die hatten für das Spiel extra einen noch vage journalistisch arbeitenden Zweitligatorwart rekrutiert, ja, den Rollmann. Der hat dann da echt einiges weggehalten.
Okay.
Die waren schon ganz schön stark, aber die Asylbewerber waren auch schon ganz schön gut, also außer mir. Und die haben dann hinterher mich so
getröstet.
Du musst schon auf die Abseitsregel achten, Gunnar, und solche Sachen. So.
Ja, okay.
You know, because of the offside. Und so. Das Foto wurde hinterher nur gestellt. Da hatte niemand dran gedacht, Fotos zu machen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mit Jörg im Büro gesessen habe, als er das ausgesucht hat. Er hat natürlich das Foto ausgesucht, klar. Mhm. Und ihm waren meine Beine zu weiß. Und hatte noch Ewigkeit mit Photoshop rumgemacht, damit meine Beine nicht so weiß aussehen.
Nein, okay. Aber das Gesicht hat er weiß gelassen, offensichtlich.
Das ja, das ist ging
aus
auch
wie ein
nicht.
Zombie.
Ja, was soll ich denn machen? Ein Zombie mit braunen Beinen. Naja, nicht auch nicht. So braun sind sie trotzdem nicht.
Aber schöne Geschichte, sehr cool.
Da war was los, hm?
Ja, wirklich wahr. Ist alles an mir vorbeigelaufen. Ich war noch beschäftigt mit Nicht-Sterben zu der Zeit.
Mit Überleben, genau.
Ja. Im Büro von Mikkel Galuschka. Naja. Also, was haben wir denn sonst so auf dieser News-Seite in diesem Monat? Es wird nicht mal spekuliert, sondern eine News ist, dass gerade das Casting für den Tomb Raider-Film läuft und dass da Plakate aushängen mit Wer wird Lara Croft? Aber die GameStar spekuliert nicht mal, wer Lara Croft werden könnte. Also wir können auch nicht sagen, ob wir richtig lagen oder nicht, weil da steht einfach überhaupt kein Name drin. Und große Neuigkeiten von Duke Nukem Forever. Das ist ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon 2 Jährchen, 3 Jährchen oder sowas in Entwicklung. Von der Quake 2 Engine wird umgestellt auf die Unreal Engine. Der erste Engine-Wechsel.
Oh, mein. Ja. Nicht so richtig was Neues drin.
Oh ja, naja. Gucken wir mal weiter. Spiele-News. Mick Schnelle sagt in seiner Kolumne, ich will wieder Zwischensequenzen. Exoten-Meinung.
Ich bin auch für Zwischensequenzen.
In letzter Zeit häufen sich leider Programme, die zwar spielerisch gut designt sind, aber auf schicke Zwischensequenzen kaum Wert legen. Da ist mal der Finger in die Wunde gelegt.
Ja, das ist ja eine Katastrophe.
Dass GameStar mal was entdeckt.
Ja, mein Herr. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Minecraft wäre ohne die tollen Zwischensequenzen. Ah, das war gemein. Ja. Naja.
Nun gut. Erste Details zu Black and White. Da wird ja dann noch einige Hype aufgebaut, bevor das dann 2000 rauskommt. Was, 2000? Ich glaube 2000, ne? Im Jahr 2000. Was haben wir noch? Prince of Persia 3D. Also Prince of Persia war ja zu dem Zeitpunkt eine Serie, die schon eine Weile zurücklag. Und da kommt dann eine 3D-Neuauflage.
Ein cool war ja wohl hier die Meldung zu Prey. Geheimnis umwittert wie kein anderes 3D-Action-Spiel ist Prey von 3D Realms.
Prey kam 2006 dann raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt sind wir im Jahr 1998. Das heißt, wir haben ja vorhin schon gesagt, Duke Nukem wurde da schon angekündigt. Das war ja so ein Endlosspiel, aber Prey auch ganz genauso. Also 8 Jahre bevor das Spiel tatsächlich erschienen ist, ist hier die erste News in der GameStar.
Aber guck mal, hier wurde berichtet, dass das so detailliert ist, das Spiel im Detail, dass man in eine Stromleitung kriechen kann und die ist innen noch detailliert dargestellt.
Steht das, da. Ich kann mich nicht erinnern, dass das im fertigen Spiel
so gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das da drin war. No. Aber hart. Wird da mit total kleinen Details schon hantiert? 8 Jahre vorher?
Der Name des Hauptdarstellers soll Talon Brave sein. Es war dann aber im Endeffekt Tommy.
Tja. In den Lesercharts dominierten Anno 1602 und StarCraft. Immer noch. Mhm. Nee, immer noch gar nicht so lange her, die beiden Spiele.
Brood Wars wird angekündigt für StarCraft. Naja, alles langweilig. Noch mehr Spiele-News.
Alien vs. Predator, Myth 2. Ach gut. Noch mehr Spiele-News. Warum haben wir denn so viele Spiele?
Nee, vier Seiten. GameStar war immer stark auf News für den Früh damals. Eigentlich immer.
Aber hier wird es schon auf der vierten Seite wird schon ein bisschen dünn. Da kommen schon Spiele wie in aufwendigem 3D-Glanz will Hasbro den Arcade-Klassiker Centipede zum neuen Leben erwecken.
Da ist ja. Ist das eine Meldung wert?
Das hätte man vielleicht auch weglassen können. Ja.
Trans Am Racing. Ich glaube nicht, dass das rausgekommen ist. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Naja. Verkaufscharts des Jahres, die stammten ja immer von, des Monats, die stammten immer von Saturn. Und auf Platz 1 ist Frankreich 98. Also das FIFA zur WM.
Und auf Platz 5 noch Autobahnraser. Runter von Platz 3.
Wahnsinn, das waren Zeiten. Hardware News.
Interessant, aber gleich daneben, neben den Hardware News, eine Anzeige für ein CD-Kopierprogramm. Von Data Becker.
Okay, starten, brennen, fertig. Der CD-Kopierer.
Wie viele Sicherheitskopien man damals gemacht hat.
Ja, und es geht nicht immer. Es wird auch hier natürlich im ausführlichen Begleittext beschrieben, dass es um Sicherheitskopien geht, die man hier macht. Absurd. Noch mehr Hardware-News.
Speicher.
Noch mehr Hardware-News. Das sind 3 Seiten Hardware-News. Also man darf nicht vergessen, das ist in großen Teilen die Prä-Internet-Ära in Deutschland. Das heißt, die GameStar war dann auch die Quelle für Neuigkeiten.
Ich glaube, es war immer so ein Mythos, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal der GameStar war, mit dem starken Fokus auf Hardware. Und ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, dass das völlig richtig ist mit großen Geschichten, ja, großen angelegten Tests, aber ob das sich auf die kleinteiligen Hardware-News auch erstreckt hat, dass das 3 Seiten rechtfertigt.
Die Hardware-News sind halt eine relativ günstige Gelegenheit, Hersteller reinzubringen, die potenzielle Anzeigenkunden sind. Also nicht, dass ich jetzt das unterstellen will, dass das mit großer Absicht passiert wäre, aber na, so exotische Sachen wie hier ein neuer Flightstick oder solche Geschichten oder ein neues Force-Feedback-Lenkrad hätte es vermutlich nicht in den regulären Hardware-Teil geschafft oder halt nur, wenn mal irgendwie ein Test ansteht. Und hier ist es dann wenigstens drin. Okay, dann kommen wir zum ersten großen Artikel dieser Ausgabe, nämlich dem E3-Report. Erstmal gibt es eine Einleitung, das nennt sich Messesplitter. Eine Messeübersicht, was da alles passiert ist.
Ja, also auch Kleinteiliges und so.
Also natürlich immer ein paar Fotos von
Messebabes. Wie liest denn du das? Ich lese zuerst das Autorenkürzel und dann die Bildunterschriften. Und das heißt also, ich weiß jetzt von diesem Artikel, nach dem ersten Drüberfliegen, das hat Peter Scheinlechner geschrieben und Eric Yu, der offenkundig interviewt wurde, mit einem traurigen Bild hier abgebildet ist, der war am letzten Messetag sprachlos. Das ist alles, was ich jetzt bis jetzt über die E3 weiß. So. Und dann fange ich an zu lesen.
Ich weiß noch von den Bildern, dass da eine Lara Croft-Statue aus Pappe da war.
Ach stimmt, ja. Leider nur aus Pappe, wie Peter Steinrechner schreibt.
Die E3 ist ja die große Spielemesse, die immer einmal im Jahr in Los Angeles stattfindet. Und so auch hier. Es ist ein Übersichtsfoto dabei von dem oberen Teil der Halle, wo man ein paar Stände erahnen kann. Sieht schon aus, wie man das sich so vorstellt, die E3.
Und ein kompletter Absatz beschäftigt sich nur damit, dass Eric Yu am letzten Messetag heiser war. Hm. Wo wir alle heiser waren, weil wir ja so gekräht haben.
Also es ist ein bisschen eine Mischung aus anekdotischem von der Messe und beschreibendem, was man da so sehen konnte.
Ganz schön, finde ich immer.
Über 40.000 Fachbesucher soll dort gewesen sein.
Ja.
Mehr als 1.600 Spiele konnte man begutachten. 440 Aussteller. Wahnsinn.
Na gut, dann mal los. Einsteigen in die Hits.
Ja, also es gibt jetzt hier in der GameStar, die immer sehr strukturiert vorgegangen ist bei solcher Berichterstattung, gibt es hier also auch jeweils 10 Spiele pro Kategorie. Also es geht los mit den Action-Highlights der E3 und dann sind da als Top-10-Liste durchnummeriert die 10 Spiele drin. Und es beginnt, nicht verwunderlich, mit Half-Life auf Platz 1 als Action-Highlight. Also haben wir damals schon identifiziert als ein wichtiges Spiel.
Genau, das sieht man auch daran, wie kundig die Redaktion ist, ja, wie man weiß, dass man sich nie täuscht, was den Hype von Spielen angeht. Half-Life gleich ganz oben und auch Platz 2, folgerichtig der Katana. Das hat sich, war ja auch ein super Spiel.
Gefolgt von Sinn, was tatsächlich ein super Spiel war, aber auch keines, das so einen großen Nachruhm hatte. Und dann geht's gleich wieder weiter mit Trespasser. Also es ist so Hit und Miss hier quasi. Wobei man dazu sagen muss, dass Trespasser, das war, glaube ich, eine der allerersten Previews im Außeneinsatz, die ich gemacht habe. Da bin ich in München in das Deutsche Museum geschickt worden. Da hat Electronic Arts das vorgestellt, das Trespasser. Und ich war sehr beeindruckt damals davon, weil das war ja eines der ersten Spiele mit so einer ausgefeilten Physik-Simulation im 3D-Raum. Und dann noch dazu eine, heute würde man sagen, Open World oder so eine Sandbox-artige Gegend, in dem die Dinosaurier rumliefen. Vom Versprechen her war das ein richtig Spitzenspiel. Es ist dann nur leider in der Umsetzung nicht so toll geworden.
Konnte man nicht eine Frau spielen?
Ja, man war eine Frau.
Eine Frau und hatte die nicht die Lebensanzeige auf der eigenen Brust und dann konnte man so runtergucken auf die Brust, genau. Und dann konnte man das Einzige, was ich von dem Spiel noch weiß, ist das.
Natürlich,
ist das, das war das Einzige,
was du noch weißt von dem Spiel. Ja. Auf Platz 5 Messiah, auf Platz 6 Rayman 2, dann kommt Descent 3, Max Payne nur auf Platz 8, Turok 2 auf 9 und Drakan auf 10.
Das ist wieder natürlich zusammengestellt nach der GameStar-Kategorisierung. Das sind einfach die Genres, wie wir sie im Testteil haben.
Wurde einfach reingelegt.
Genau, das heißt, deswegen steht hier Half-Life neben Rayman, wo man jetzt auch sagen könnte, dass die nicht so viel miteinander zu tun haben,
zielgruppenmäßig. Sind beides Actionspiele.
Beides Actionspiele.
Wollen wir nicht vergessen. So, wie viele Hits sind jetzt hier dabei?
10, ist doch klar. Sonst wären es ja keine 10 Nummern.
Naja, aber was ist dann tatsächlich letztendlich ein Hit geworden? Also so schlecht ist die Auswahl nicht.
Ja.
Ne? Also es sind interessante Spiele und man konnte zum Beispiel bei Trespasser einfach noch nicht absehen, dass es dann leider kein gutes Spiel werden würde. Aber das bahnt sich ein interessantes Jahr an bei diesen ganzen Spielen. Max Payne, Spitzenspiel zum Beispiel.
Kann man wirklich nicht sagen. Peter hat lange an Daikatana geglaubt. War da sehr, sehr treu.
Daikatana hatte sehr offensichtliche Macken, als es dann rauskam, war aber so insgesamt auch gar kein so schlechtes Spiel, muss man sagen.
Ja.
Descent war spitze, Max Payne war spitze. Ja. Okay, es geht weiter mit den Strategie-Highlights.
Ein schier unüberschaubares Strategieangebot war das 98. Das hat sich ja in den nächsten Jahren ein bisschen geändert.
Ist aber auch wahr. Das waren die Zeiten, wo wir da echt noch aus dem Vollen schöpfen konnten. Da hatten wir kein Problem, diese Zehnerliste voll zu kriegen, der Strategie. Mal schauen, wie das nachher bei den Simulationen wird. Und den Rollenspielen vor allen Dingen. Aber hier beginnt es jedenfalls, und das ist schon so ein GameStar-Splen auch, das werden wir sicher, wenn wir über die Ausgabe 1099 reden, wenn wir da nochmal drüber sprechen, nämlich es gab ja diesen Wettlauf zwischen den beiden großen Strategieserien aus unserer GameStar-Sicht, und zwar nämlich Command & Conquer und Age of Empires. Also Warcraft-StarCraft spielte da gar keine Rolle für uns zu dem Zeitpunkt. Und die Frage war, welches sehen wir vorne? Und das war bei der GameStar immer Command & Conquer, weil Jörg der größte lebende Fan von der Serie war.
Das ist wohl richtig. Ja, er war auch schon ein großer Fan von Age of Empires.
Das stimmt. Letztendlich war Age of Empires 2 das bessere Spiel und hat auch verdient die bessere Wertung bekommen bei GameStar. Aber hier in dieser Vorschau, in der Highlights-Vorschau, ist unser Highlight Nummer 1 der Messe im Strategiebereich Command & Conquer 3. Und dann kommt erst die Siedler 3 und dann erst kommt Age of Empires 2.
Naja, nun. Ja, aber was für, da geht's auch Schlag auf Schlag hier. Ja? Ich meine, Command & Conquer 3, Siedler 3, Age of Empires 2, Populous 3. Huch.
Naja, auch eine große alte Serie.
Ne? Ja, dann Dungeon Keeper 2, das ist ja tatsächlich ganz schön geworden. Dune 2000, das hat sich nicht so... People's General auf Platz 7 kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das war eins von den General-Spielen, da habe ich irgendwann aufgehört.
Ja, das hieß aber auch nicht so in Deutschland. Unter welchem Namen kommt das hier raus? Dynasty General, glaube ich.
Ja, genau, Dynasty General war das. Genau, das war das mit den chinesischen Truppen. Das hat mich schon deswegen nicht interessiert. Dann Machines, das war nicht so super. Hast du das nicht getestet?
Das habe ich getestet später. Das war sogar, das war ein ziemlicher Quark. Ja. Dass es das da reingeschafft hat, na, da muss es doch nicht so toll gewesen sein mit der Auswahl. Wobei, das hatte als Alleinstellungsmerkmal, dass man in so eine Third-Person-Perspektive wechseln konnte. Also, dass es so eine Mischung aus echter Strategie und potenziell eine Art Actionspiel war. Nicht ganz so wie das, na, Battle, wie hieß es nochmal?
Battlezone,
dankeschön. Nicht ganz so konsequent, also um ehrlich zu sein, sehr halbherzig, aber das war halt eines der wenigen Spiele, die schon richtige 3D-Grafik hatten in dem Bereich.
Was man wissen muss über so Top Tens, und das galt damals, gilt aber auch heute noch für so Internet-Top Tens, die man, keine Ahnung, in YouTube-Videos sieht, ist, dass man sich bemüht, von allem was zu haben und dass die Reihenfolge weniger wichtig ist, also außer vielleicht bei der Top 3. Also zwischen 7 und 8 ist eigentlich wurscht. Ja. Hauptsache, man hat so verschiedene Strömungen vertreten. Deswegen war vorhin Rayman drin. Ob das jetzt wirklich auf Platz 6 oder 8 gehört, ist ja total egal.
Richtig.
Aber es sollte halt ein anderes Spiel drin sein, damit nicht nur Ego-Shooter drin sind. Und hier ist es halt so ein bisschen genauso. Ich nehme an, das Machines ist halt drin als Vertreter der 3D-Grafik, damit du halt nicht nur so 2D-Ansichten hast, um so ein bisschen eine Vielfalt herzustellen.
Vielleicht, ja. Also es ist natürlich an sich ein echtes Strategiespiel, aber grafisch ist es deutlich anders. Das sieht man auch an den Bildern hier. Die sehen alle sehr ähnlich aus. Also tatsächlich sind 8 von den 10 Bildern sind einfach so Vogelperspektive, teilisometrische Grafik auf irgendwelche Siedlungen. Die einzigen Ausnahmen sind Dungeon Keeper 2, aber da gab es einfach kein anderes Promobild offensichtlich. Das zeigt so eine Kerkerzelle und eben das Machines. Das zeigt noch Roboter von hinten. Aber dann geht es noch weiter mit Caesar 3 und hat es Alpha Centauri da noch eingeschafft.
Was ja dann hinterher das beste Spiel gewesen
ist, einfach das von allen.
Ja, wertungstechnisch vielleicht. Ja.
Wir wissen alle, woran das liegt. Aha.
Naja,
okay.
Eine Werbung für Kommandos. Ach, auch schön.
Naja, weiter. So, jetzt kommen wir zu den Adventure-Highlights. Und das heißt bei GameStar in dieser Zeit ja immer auch, die Rollenspiele sind damit drin. Und wenn ich da so drüber fliege, dann ist es in erster Linie Rollenspiele.
Eigentlich sind nur 2 Adventures drin auf den ersten Blick.
Stimmt. Das sind eher Actionspiele.
Ich wollte gerade sagen. Und also, ja,
weil das, also die Adventure hieß bei der GameStar, und das ist echt ein bisschen eine strange Aufteilung. Erstens klassische Adventures, zweitens Rollenspiele, aber offensichtlich auch Action-Adventures. Und also traditionell war Tomb Raider zum Beispiel bei uns nicht im Action-Teil, sondern im Adventure-Teil.
Genau, Tomb Raider, Diablo und Monkey Island, das sind die Highlights der Adventure-Rubrik. Das weiß jeder, diese 3 Spiele gehören zusammen wie Pech und Schwefel.
Ja. Aber Monkey Island ist hier gar nicht dabei.
Nein, das gab es hier nicht, genau.
Also Diablo 2 ist auf Platz 1, gefolgt von Ultima 9 und dann Baldur's Gate. Alles sehr logische Auswahl, auch gute Reihenfolge, aber halt alles Rollenspiele, keine Adventures. Überhaupt muss man warten bis Platz 6, bis mit Grim Fandango das erste wirkliche Adventure kommt.
Dann noch Outcast. Super Auswahl in dem Jahr. Indiana Jones 5, naja. Tomb Raider 3. Gabriel Knight. Apes Exodus. Total nett, dass das reingekommen ist. Und Lands of Lore.
Ja.
Frei.
Dass hier Indiana Jones 5 mit drin ist, das schreibt die GameStar auch explizit. Das war eine der Neuankündigungen auf der E3. Und das war schon ein großes Ding, weil das letzte Indiana Jones Spiel von LucasArts war Fate of Atlantis. Ist eine Weile her, das ist erschienen, wann? 92? 93? Irgendwo so um den Dreh. Also 5 Jahre sind damit Sicherheit schon vergangen, seitdem es kein Indiana Jones Spiel mehr gab. Und das ist sozusagen das Comeback von Indiana Jones dann in dem Moment. War für uns schon ein ziemliches Ding.
Eine große Nummer, ja.
Weitermachen?
Ja, bitte.
Die Sport-Highlights sind wir auch auf 10 gekommen.
Das Sport-Genre hatte viel Abwechslung zu bieten, steht hier. NHL, Grand Prix Legends, NBA Live, Colin McRae, Need for Speed. Dead Ballzone, was ist denn das? Von Rage. Dead Ballzone ist so eine Art Speedball 2, steht hier, so eine Art futuristischer Brutalo-Sport. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass das hier erschienen ist.
Schon. Weiß ich jetzt auch nicht. Also es sind erstaunlicherweise für eine 10er-Liste sind noch relativ wenige Fortsetzungen drin. Also gerade von EA müssen natürlich logischerweise NHL, NBA drin sein. Tiger Woods hat es sogar reingeschafft. Kein FIFA, interessanterweise.
Und kein Pro Evo. Kein Fußball.
Gab es damals schon für einen PC?
Es kann sein, dass es damals nur für Konsole gab, ja.
Und ansonsten sind da aber tatsächlich, Need for Speed noch als dritter Teil. Aber es sind neue Serien drin. Grand Prix Legends zum Beispiel. Colin McRae, das erste. Das wurde ja dann auch eine große Serie. Superbikes, auch das erste. Motocross Madness, das erste.
Super Spiele, alles.
Wirklich, ja.
Cooler Sommer. Also gerade Colin McRae und Grand Prix Legends.
Das sind Knockout Kings. Das war ja die Box-Serie von Electronic Arts, von EA Sports. Da gab es auch ein paar davon, glaube ich. 2 oder 3, bevor sie es dann wieder eingestellt haben.
Hat mich nie interessiert. Nicht mal ausprobiert.
Ja. Da sagst du was.
So, und jetzt?
Jetzt
wo haben wir jetzt 10 Simulationsspiele?
Auch die Liste ist voll geworden.
Aber super. Hier, guck mal, wenn ich das mal ganz kurz vorlesen darf. Bei Sport steht, das Genre hatte viel Abwechslung zu bieten. Bei Adventure steht, ein heißer Herbst. Bei Strategie steht, ein unüberschaubares Angebot. Und beim Simulationsgenre steht, wenn ein Spieler auf der E3 begeistert seinen Joystick quält, ist alles klar, hier läuft eine Simulation. Wir zeigen ihm die 10 besten. Genau, wir zeigen ihm die 10 einzigen.
Okay, ja. Aber auf Platz 10 ist Oblivion. Aber nicht The Elder Scrolls. Sondern ein Microsoft-Raumschiff-Spiel namens Oblivion. Das muss aber sich dann noch irgendwie geändert haben, der Name. Was könnte das sein?
Ist das überhaupt rausgekommen?
Keine Ahnung.
Kam noch ein Spiel nach Free Space? Überhaupt ein großes?
Also Microsoft hat sich ja doch verdient gemacht mit Starlancer. Das kam über Microsoft. Freelancer glaube ich auch noch. Ja. Dieses MMO kam über sie. Wie hieß denn das nochmal? Das war auch irgendwas mit A. Ach Mann, mein Gedächtnis. Naja. Aber Oblivion sagt mir gerade echt gar nichts. Strange.
Naja, sonst auch hier eine bunte Mischung. Ja, auch das war natürlich ein Genre, das nicht nur diese Flugsimulationen hatte, sondern halt auch sowas wie Heavy Gear auf Platz 9, Heavy Gear 2 mit, also eine Mac.
Und MacWarrior 3
auf Platz 4. MacWarrior Version und genau, und MacWarrior 3, das großartige MacWarrior 3 auf Platz 4 und Oblivion halt und Interstate 82.
Was? Warum ist das bei den Simulationen?
Ist das nicht ein Rennspiel?
Das ist ein,
Action-Spiel, ein
Action-Rennspiel.
Eher.
Also das gehört möglicherweise in den Sportteil, vermutlich eher in den Action-Teil, aber mit Sicherheit nicht in den Simulationsteil.
Und Homeworld ist ein Strategiespiel auf Platz 8.
Ja.
Guck mal, wie die das hier gemogelt haben wieder. Ja, voll zusammengemogelt die Liste. Da sehe ich doch auf den ersten Blick, dass da 3 Spiele drin sind, die gar keine Simulationen sind.
Ja, also allein die Mac-Spiele schon in die Simulation zu packen, das ist ja auch eine GameStar-Tradition. Aber man merkt, wie unscharf das hier alles ist mit diesen Genreabgrenzungen. Was ist dieses Oblivion? Das macht mich wahnsinnig.
Also Humboldt ist ja krass daneben. Also naja, aber auf Platz 1, 2, 3 sind Klassiker, so Falcon 4.0, das sich auch wirklich durchgesetzt hat, Gunship 3 und Fighter Legends Europe 44, das habe ich jetzt keine so positive Erinnerung dran. Nee. Ein EA-Spiel. Mhm.
Okay, kommen jetzt bestimmt noch einzelne Previews. Eine große Werbung von LucasArts für Star Wars-Spiele.
So eine Sammlung von Star Wars Spielen.
Ja, sechs unterschiedliche Star Wars Spiele haben sie aber alle X-Wings noch mit reingerechnet. Naja, nicht alle.
Aha,
sie haben X-Wing vs. TIE Fighter und das Add-on zusammengezählt zum Beispiel. Naja, Rebellion jetzt komplett in Deutsch steht da. Das hat es auch nicht besser gemacht.
So.
Und der Preview-Teil mit E3 Highlight Previews beginnt selbstverständlich mit Command & Conquer 3. Wie könnte es anders sein? Neue Facts zur Echtzeithoffnung.
Ich möchte mal den Blick lenken auf das Layout. Jörgiger wird's nicht mehr. Das ist das perfekte GameStar-Layout. Ja? Total geblockte Großgrafiken, die kleinen Screenshots geordnet im Dreierding, hier noch eine Abwechslung. Sogar die Zwischenüberschriften fallen irgendwie schön.
Ja.
Ja, das ist perfektes GameStar-Layout. Also ein bisschen statisch, aber halt klar zu lesen, alles gekastelt. Gefällt mir eigentlich auch heute noch super. Bin ich voll drauf geeicht worden damals.
Aber hier ist was passiert auf dieser Doppelseite, was normalerweise bei GameStar eigentlich nicht passiert ist. Nämlich, dass die 3 großen Hauptbilder alle Artworks sind oder Rendergrafiken, die also nicht aus dem Spiel stammen können oder wenn, dann nur aus Zwischensequenzen. Und die eigentlichen Screenshots aus dem Spiel sind die 3 kleinen Bilder unten. Und wenn man die anguckt, dann glaube ich, kann man auch sich erschließen, warum wir die nicht groß gemacht haben. Weil erstens sind die krass nachbearbeitet, was die Farbigkeit angeht. Und zum anderen, die müssen vom Bildschirm abgefilmt sein. Ne?
Genau, das hat Jörg, glaube ich, einfach entweder mit dem Fotoapparat oder mit der Kamera vom Bildschirm abgefilmt, weil offenkundig haben sie keine Screenshots rausgegeben. Weil die Screenshots, die zu der Zeit erschienen waren, waren ja auch bearbeitet.
Ja, genau, richtig.
Also gefaked, würde man vielleicht sagen, ein bisschen zu viel, aber waren halt nachbearbeitet.
Also jedenfalls. Haben wir sehr grisselige, niedrig aufgelöste und niedrig qualitative Bilder hier drin, aber es ist zumindest Spielgrafik, wenn man auch nicht viel daran erkennt. Also es ist allein schon schwierig, hier auf dem ersten Bild die Einheiten auseinanderzuhalten von dem Hintergrund.
Ja, aber schon, man konnte das offenkundig spielen. Ja, also es gab schon richtig was zum Anfassen und Jörg ist begeistert. Grafisch war es nicht das herausragende Spiel der E3. In Sachen innere Werte schlug es viele Konkurrenten um Längen.
Ersteindruck ausgezeichnet. Haben wir auch nicht so oft vergeben. Wir hatten ja so eine Textwertung als Ersteindruck. Also das ging von gut über sehr gut bis ausgezeichnet, glaube ich. Passabel gab es auch noch. Das waren, glaube ich,
die vier. Also gab ausgezeichnet, sehr gut, gut und dann noch für Fans.
Für Fans, okay. Ja. Aber später hatten wir passabel dann als
Sexwertung.
Und ausgezeichnet gab es nicht so oft und passabel gab es nicht so oft.
Weil wir die Sachen, die nur passabel gewesen wären, halt nicht vorgestellt haben.
Ja, es sei denn, wenn es irgendwie ein großer Name
war. Ja, genau. Dann logischerweise, es bleibt so in der Reihenfolge, jetzt erst kommt CNC, dann muss Age of Empires kommen.
Wo ist denn die Preview zu Siedler 3? Hm. Die müsste doch da dazwischen sein. Okay.
So, da gab es erst vorher...
Und schon wieder hier in dem Intro die neuesten Facts zu präsentieren. Das ist unser Lieblingswort gewesen damals. Was sind das denn, diese Anglizismen immer?
Und hier gibt es aber richtig viele Screenshots.
Ja, so wie sie es gehört.
Die sehen auch ehrlicherweise ein bisschen aus, als hätte man die selber machen können. Die sehen nämlich alle aus, als wären sie innerhalb von wenigen Minuten innerhalb eines Levels entstanden. Mhm. Also gibt es wenig Abwechslung auf den Screenshots. Zeigt aber, wie immer schön ausgewählt, finde ich, zeigt gut Details von dem Spiel. Es fängt mit einer Überblicksszene an, wo so Trebuchets so eine Burg angreifen und dann hinterher wird alles kleinteiliger, wird auch mal eine Mühle gezeigt und so.
Ach, ist schon hübsch, ne?
Ja.
Schöne Pixelgrafik. Bisschen ausgewaschen.
Aber das ausgezeichnet.
Auch ausgezeichnet, genau. Ja. Okay, Turok 2 als nächste Preview. Ich kann mit Turok nichts anfangen. Ich konnte bisher noch nichts anfangen. Man sieht sehr schön bei diesem freigestellten Monster, was ist denn das eigentlich da oben?
Keine Ahnung.
Wie polygonarm damals die Spielfiguren waren.
Das ist ja ein N64-Spiel. Und ja, auf dem N64 habe ich es gern gespielt. Eine ganze Zeit lang, aber es war ja dieses Nebelspiel, das erste Turok, was so geringe Sichtweite hatte mit ganz viel Nebel. Genau, und jetzt, das war jetzt die Ankündigung. Und dann haben sie es ja portiert, PC, das Turok 1. Und das war ganz schauderhaft, das N64-Spiel halt. Und Turok 2 war jetzt das große Versprechen, jetzt machen wir eine eigene PC-Version.
Aha, okay.
Eine der ganz großen Lügen der Spieleindustrie, immer zu sagen, die PC-Version machen wir separat.
Mhm. Okay.
Naja.
Ein Drahtgittermodell von Monster hier abgebildet, von der Zeichnung über das Drahtgittermodell bis zum Modell im Spiel. Das ist eigentlich ganz hübsch, das haben wir selten gemacht, finde ich, selbst wenn wir das Material dafür hatten, so einen Entstehungsprozess nachzuzeichnen. Aber das ist ganz nett, das mal zu sehen.
Ja, das gibt es ja eigentlich von jedem Spiel.
Also sehr bildreich, die Previews, was immer heißt, wir hatten nicht so wahnsinnig viele Informationen zu dem Spiel.
Ja, genau. Aber es war offenkundig eine Anspielsession auf der E3. Indiana Jones und die infernale Maschine. Hier steht der komplette Titel, auf dem Cover steht nur Indy 5.
Ja, hier steht im Kasten unten auch Indiana Jones 5. Das ist auch eine Gamester-Marotte. Das Spiel hieß nicht Indiana Jones 5. Ja, es kam niemand auf die Idee, das Indiana Jones 5 zu nennen, außer uns, weil das ja auch eine Tradition suggeriert, in der das Spiel überhaupt nicht steht. Also das ist Quatsch. Indiana Jones 4 hieß ja nicht so, ne? Es hieß ja The Fate of Atlantis. Aber Indiana Jones 5 erst recht nicht.
Ich finde das gut. Okay. Lass uns da nicht einfach auf die Sachen ein, wie das die Hersteller machen. Wir benennen das, wie wir wollen.
Also warum wir das abgekürzt haben, normalerweise lässt sich auch sehr, sehr gut an dieser Preview sehen, weil nämlich die Überschrift sich komplett vom linken Rand der linken Seite bis zum rechten Rand der rechten Seite zieht.
Ja, das war echt ein Scheißname.
Es sieht schrecklich aus, aber wir wollten die Überschriften damals nicht kleiner drucken.
Ja, aber es hätte ich auch als Filmtitel wäre es sich auch nicht ausgegangen mit so einem langen Titel. Das ist halt ein doofer Name.
Weiß ich nicht. Aber schöne Bilder. Also alles natürlich Promo-Bilder. Aber das Spiel sah echt spitze aus damals.
Ja, die ganze Zeit lang, genau.
Tomb Raider-mäßig.
Ich möchte sagen, der bescheuertste Einsatz einer Freisteller-Grafik ever, weil die oben rechts da so reingequetscht ist und gar keinen Sinn erfüllt an der Stelle, außer dass sie noch mit dem Hut ins Bild ragt, was auch so eine Layout-Marotte ist. So.
Ja.
Wenn man da eine Ecke von freistellen kann und damit es ins Bild ragt, dann wirkt die Seite nämlich dynamisch.
Hat Ersteindruck nur sehr gut bekommen und damit lag Martin sehr richtig.
Ja, genau, da bricht es jetzt ab.
Und Tomb Raider, also während wir zwei Seiten geopfert haben für Indiana Jones, bekommt Tomb Raider 3 nur eine.
Ja, da hatte man auch das Gefühl, das war nur ein Update mehr. Da hatte man das Gefühl, das ist schon fast fertig, das kommt jetzt eh.
Ja, aber Lara, Hype auf dem Höhepunkt, so mit Film angekündigt und die ersten beiden Spiele riesige Hits. Also,
ja, man hatte schon das Gefühl, das Spiel ist nicht so toll.
Meinst du?
Ja.
Stimmt, Ersteindruck gut.
Ja. Peter sagt's auch, same procedure as every year. Das sollte halt einfach wahrscheinlich nur so ein Update sein. Und da wollte man nicht so viel Platz opfern.
Ja, mag sein.
Nice 2. Immer wieder gute GameStar-Tradition über Nice 2 zu berichten. Wurde ja dann hinterher auch Titelthema, ein paar Monate später.
Ja.
Vom deutschen Team Cinetic.
Rennspiele sehen einfach so phänomenal gut aus auf den Bildern. Rennspiele zeigen ja immer so, was grafisch möglich ist, gerade in Bezug darauf, wie die Autos aussehen. Hier ist ein Bild drin von der Schneewelt, wo es auf so einer Schneestrecke geht durch so ein wolkenverhangenes Bergdorf. Das sieht spektakulär aus. Meinst du, das sah im Spiel später auch so aus?
Das sah ungefähr so aus.
Aber mit diesen, auch mit diesen Schneewolken, die dann da...
Das kann schon gut sein. In der Zeit war das möglich jedenfalls.
Wirklich war es. Man sieht, von dem anderen Bild sieht man Lensflares. Auch ein schöner Effekt, den man damals noch nicht so oft gesehen hat.
Es ist ganz interessant, dass das eigentlich gar kein Spiel war von der E3. Es ist jetzt bis jetzt nur E3-Spiele gewesen. Es wurde da gar nicht gezeigt. Mhm. Sondern das hat man einfach so da reingeschmuggelt, weil natürlich der deutsche Entwicklerteam leicht zugänglich ist hier.
Ja, aber ich meine, schreiben wir ja auch, dass es...
Genau, das ist ja nicht, nicht gelogen, genau. Ja.
Outcast.
Ersteindruck sehr gut.
Ja.
Und ein Screenshot, das Wasser schlägt realistische Wellen.
Also ich meine, auch da, leider sind da, weil das nur eine Seite ist, ist dieses Bild mit dem Wasser sehr klein, also wirklich so Briefmarkenformat. Dabei zeigt es sehr, sehr schön die Spiegelungen und die Wasserwellen, die das Spiel hatte. Und es war sehr hübsch in seiner Voxel-Grafik. Naja, es gibt ja eine ganze Stay-Forever-Folge dazu. Auf der anderen Seite, Preview zu Force Commander. Ersteindruck sehr gut. Meiner Erinnerung nach war es nicht so toll, das Spiel.
Nee, es war nicht so toll.
Ein weiterer Versuch, Star Wars ins Echtzeit-Strategie-Universum zu übersetzen. Total Annihilation Kingdoms, der Fantasy-Ableger von Total Annihilation.
Ja.
Total unwichtiges Spiel, wenn du mich...
Ja, hat sich auch nicht recht durchgesetzt. Dann endlich Machines.
Ah, okay.
Dein Lieblingsspiel.
Ja, mein Lieblingsspiel. Hm.
Mit interessanterweise auch offenkundig einer Screenshot-Not, weil das ist nämlich derselbe Screenshot wie in der Übersicht. Das haben wir sonst immer versucht zu vermeiden. Mhm. Und die beiden Screenshots, die da sind, sind auch sehr ähnlich.
Der Hauptscreenshot, das zeigt schon, dass das Spiel zwar in 3D ist, aber dass, wenn du auf Bodenebene runtergehst, dass es nicht sonderlich detailliert ist. Also selbst für die damaligen Verhältnisse ist das schon keine schöne 3D-Grafik mehr, was man hier sieht. Und das Interface ist ganz schrecklich, dass man hier links eingeblendet sieht.
Ja. Bitte mal weiter.
Das. Aber sehr gut als Ersteindruck, das war leider auch eine Täuschung, weil das Spiel war sehr mittelmäßig. Trespasser.
Das hat alles Peter geschrieben.
Wir haben schon den also ich schätze mal, dass Peter war auf der E3, würde ich mal sagen.
Ich glaube auch Martin, glaube ich auch. Genau, und Jörg auch. Und dann müsste es noch ein Vierter gewesen sein, der auch mitgekräht hat.
Ja.
Wahrscheinlich Mikkel oder so.
Also hier ist zweimal, sowohl im Intro als auch in einer Zwischenüberschrift, fällt hier die Aussage Realismus pur. Wundert mich, dass es nicht im Simulationsteil dann gelandet ist. Aber hier geht Peter dann auch ein auf die Physik, die besonders realitätsnahe Physik, die hier stattfinden soll. Realismuswahn nennt er das. Das ist eigentlich ganz schön beschrieben, wenn man das fertige Spiel dann kennt, weil es auch darunter leidet letztendlich, dass es zu simulationshaft sein wollte.
Das hat er klar herausgearbeitet. Zu viel Realismus kann dem Spiel Spaß abträglich sein, schreibt er.
Ja. Es gibt aber trotzdem ein sehr gut.
Naja, war ja auch sehr ein hoffnungsvolles Spiel. Und Dungeon Keeper.
Dungeon Keeper.
Noch ganz ohne richtige Screenshots, nur so mit so Stimmungsbildern.
Ein Dungeon Keeper Preview, das nicht von dir geschrieben wurde.
Ja.
Ja, dass sowas noch gibt.
Das war davor, da durfte ich das noch nicht.
Das war der Preview-Teil. Es endet wieder mit dem Termin-Update, wie immer. Wichtigste Seite im Heft, meistens auch die bestbewertete Seite im ganzen Heft. Das haben wir das schon mal erzählt, dass wir so ein...
Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon erzählt.
Ja, okay, gut. Ja. Ja, da erzähle ich es nicht nochmal.
Ja.
Naja. Oh, ach nee, es gibt noch einen, den Entwicklungsreport. Ja.
Da hat Rüdiger Steitle so eine Art Dauergeschichte gemacht über das Spiel Urban Assault vom Berliner oder ostdeutschen Team. Na, wie hießen sie?
Radon Labs.
Radon Labs.
Hießen sie damals schon?
Nee, hießen nicht Radon Labs.
Aber das sind die späteren Radon Labs-Leute jedenfalls.
Genau. Wie hießen denn die? Na, Radon Labs.
Wo steht
Terra Tools natürlich, Terra Tools.
Terra Tools, okay.
Genau, Terra Tools. Da habe ich mich mal beworben vor der GameStar bei Terra Tools. Das habe ich letztens in irgendwelchen Sachen gekramt und habe das Ablehnungsschreiben gefunden.
Cool. Dieses Urban Assault ist also in Berlin bei Terra Tools entstanden unter der Regie von Bernd Bayreuther. Mit dem Bernd habe ich damals vor ein paar Jahren zusammengearbeitet, als ich bei BigPoint war. Und er ja dann eben mit dem Berliner BigPoint-Team das Drakensang Online gemacht hat.
Das war schon ganz schön cool, weil das völlig unbekannte Team Terra Tools, das gar keine Meriten hatte damals und das niemand kannte, hat es halt geschafft, an Microsoft ein Spiel zu verkaufen.
Genau.
Ja, und das war so ein Riesending und dann haben wir das halt nachgezeichnet. Rüdiger hat dann immer Kontakt gehalten mit denen und haben das ein paar Monate lang nachgezeichnet. Leider war es dann hinterher kein Erfolg und auch nicht so ein super tolles Spiel, aber schon ein cooles Produkt.
Ja, Projekt, und ja. Ein schönes Projekt, genau. Ja, genau. Das ist richtig. Und da konnte man dann Fragen einreichen an die Gamester-Redaktion, die der Bernd dann beantwortet hat. Was war der insgesamt komplizierteste Teil der Entwicklung, fragt Markus Fritsch. Das 2D-Interface, sagt Bernd. Mhm. Weil sie es viermal massiv geändert haben. So, es beginnt der Testteil mit der Titelstory zu Mech Commander.
Das kriegt auch gleich einen Stern, einen GameStar Award für intelligentes Missionsdesign.
Ach, das ist ja ausgedacht, oder? Ja, wirklich, das muss das einzige Mal gewesen sein, ja, dass wir diesen Award vergeben haben. Aber es war ja flexibel.
Was für ein schöner Award das ist. Ich sehe den heute noch gerne an.
Ja.
Den Stern.
Der Stern an sich, der Block drunter ist ein bisschen.
Naja.
Naja. Und man musste sehr klein schreiben, wenn man einen Award für intelligentes Missionsdesign ja, vergeben genau. wollte. Genau. Ja, schönes Spiel, das Mech Commander. Ich konnte nichts damit anfangen, weil man da halt mit Mechs unterwegs war. Und zum Mechs habe ich nie einen Zugang gefunden. Ja, ist das ein tolles Spiel?
Ja, tolles Spiel.
Wirklich?
Auf seine Art, das ist ein tolles Spiel.
Also es sieht jedenfalls sehr hübsch aus. Die Screenshots sind echt schön.
Tapfer, wir hatten das getestet, ja? Oder Mick?
Mick hat das, glaube ich, getestet.
Mick hat das getestet, ja. Genau. Packend bis zum letzten Mech, schreibt er. Hm. Genau, 86% kriegt es. Sieht alles vernünftig aus
hier. Und hier ist ein Bild mit Bildunterschrift: Schicke Rendersequenzen sind Mangelware. Da würde ich sagen, wo sind die guten Zwischensequenzen hin in den Spielen?
Ja,
na, ich wünsche mir die zurück.
Ah, ja, ja.
Also ich kann leider zu Mech Commander nichts sagen. Es war offensichtlich ein gutes Spiel. Ich weiß, dass Mick es damals wirklich begeistert gespielt hat und gerne gespielt hat. Und ich glaube, es wurde auch im Multiplayer gespielt. Das kann sogar sein, dass ich damals als Trainee dazu verpflichtet wurde, da eine Partie mitzuspielen. Ich habe aber wirklich null Erinnerung dran.
Und dann die Doppelseite, die traditionelle Titelgeschichten-Doppelseite.
Mhm. Ist einfach ein Einheiten.
Genau, die wir sonst immer die Insel nannten, haben wir aber schon mal erzählt, weil da oft eine Insel oder ein Level abgebildet war. Und in der Musterseite, die wir dafür verwendet haben, war es immer eine Insel, nämlich eine aus Anno. Mhm. Und hier ist es aber bloß ein Mech-Fuhrpark. Das ist jetzt grafisch nicht so schön, finde ich, aber vielleicht ganz aufschlussreich.
Es gab einen Mech, der Awesome hieß.
Ach, die Namen.
Jetzt gucken wir mal, nachdem hier sind die ganzen Werte der Mechs mit angegeben und nachdem Jörg ja auf dem Cover geschrieben hat, 100 Tonnen Mechs, können wir jetzt hier mal bei Gewicht gucken, ob auch ein 100 Tonnen Mech dabei ist.
Ja, einer, der Atlas.
Einer, genau einer ist dabei. Okay, naja.
Ja, kann ja nicht aufs Cover schreiben, mit 35 Tonnen Mechs gegen, das geht ja nicht. Das
müssen schon 100 Tonnen Mechs sein. Da steht mit den 100 Tonnen Mechs aus Battletech, das ist eindeutig plural.
Genau, mit dem einen Atlas und dem anderen Atlas.
Ich hatte nur ein einziger hat 100 Tonnen,
das ja, aber ist wenn sich der,
so Etikettenschwindel.
Aber wenn sich der Cougar Mac auf den Masakari Mac setzt, dann sind sie zusammen auf 100 Tonnen schwer.
Ja, hast recht, genau,
wie man so sieht. Das ist sicherlich so gemeint.
Bestimmt ist das so gemeint. Insgesamt, wenn man alle zusammenrechnet, kommt man auf 100 Tonnen. Und hier ist die Insel. Guck.
Ja. Ah, hier ist die Insel.
Ja. Haben sie doch noch. Es gibt doch noch die Übersichtskarte.
War das diese Geschichte? Oh, da muss ich ganz kurz mal eine. Red mal ganz kurz was, während ich im Impressum gucke, wer da an dieser Ausgabe beteiligt war.
Ah, ja, okay, dann guck du mal im Impressum. Also, das ist jedenfalls eine Übersichtskarte von einer Mission. Und in klassischer Gamester-Manier haben wir da in der Mitte einmal die Übersichtskarte abgebildet und dann außenrum so rausgegriffen, beschrieben, was da alles passiert. Und der Gag war hier, dass wir darstellen wollten auf dieser Doppelseite, dass man unterschiedliche Strategien anwenden kann, um die Mission zu schaffen. Deswegen ist links eine Variante 1 und rechts eine Variante 2 abgebildet.
Das war eine ganz tragische Geschichte, die Entstehung dieser Doppelseite. Weil da hatten wir nämlich einen neuen Kollegen und da gab es eine Art Experiment. Es wurde mal jemand eingestellt, der Journalist war. Und der halt kein Spielejournalist war und nicht wie wir so ein Trainee übers Spielen reingekommen war, denen man dann mühsam Schreiben beigebracht hat, sondern das war halt ein Nichtspieler eher oder so einfach so jemand, der nicht so besonders viel gespielt hat und aber ein Journalist von Haus aus. Mhm. Und der hatte dann natürlich eine Aufgabe, die seinen Fähigkeiten gut entgegenkam, nämlich mach mal eine Karte zu Mech Commander, ein Spiel, das du noch nie gespielt hast und wahrscheinlich das erste echtzeitige Spiel, das du gespielt hast. Und das gab aber diese Karte, die man hier in der Übersicht sieht, nicht.
Aha.
Die gab es dann einfach nicht.
Die musste man zusammenbauen.
Und dann sollte der die zusammenbauen, das Einzel-Screenshots.
Okay. Mhm.
Und das ist natürlich so eine Sache, da kann man engagierte Jungtrainees wie den Christian und mich schon mal dran setzen. Mhm. Ja. Der Journalist ist damit irre geworden.
Ja,
ja. Und dann hat er die alles einzeln abfotografiert, ist immer gestorben, weil das musste man dann während der, man hatte keine Cheats, das musste man während der Mission machen. Ja. Das heißt, man musste das richtig beherrschen, man musste die Gegner abwehren und man musste dabei auch die Zeit finden, das alles abzufotografieren. Und dann natürlich auch noch eine interessante Geschichte sich drumherum überlegen, weil das ist ja dann so eine Art ausgedachte Dramaturgie. Ja.
Ja, wobei hier auf dieser Seite beschreiben wir, dass das die beiden Missionsdesigner, David Abzug, Spitzenname für jemanden in einem Strategiespiel, finde ich, und Mike Lee
demonstriert haben. Genau, dazu komme ich noch. Genau, okay. Warte. Also kann auch sein, dass die das vorher aufgeschrieben hatten, aber wir brauchten jedenfalls diese Karte, die wir nicht hatten. Und das hat er dann übers Wochenende irgendwie machen sollen. Mhm. Und dann ist er krank geworden darüber. Mhm. Und hat sich dann am Montag krank gemeldet, so mit Titelgeschichtenabgabe und sowas. Mhm. Ja, total dramatisch. Und das also muss ganz schlimm gewesen sein für den.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Der hat, und der hat totaler Druck und dann totaler, hat auch danach gekündigt sofort. Und dann sind wir nochmal zum Entwickler zurückgegangen und haben gesagt, wir wollen doch diese Doppelseite machen und wir haben keine Karte und hatten die noch eine Karte. Und dann haben wir diese Karte bekommen. Das ist also nicht die Karte, die der angefangen hatte, die der so halb fertig hatte, wo dann halt nicht mehr weitergekommen war.
Auf dieser Karte sind nämlich auch keine Einheiten drauf, sehe ich gerade.
Also ja, das ist nämlich auch eine Karte aus dem Editor und es ist offenkundig keine Karte, die zusammengesetzt ist.
Okay. An sich ist das eine echt schöne Doppelseite, weil, wie gesagt, auch mit Entwicklereinbindung. Zwei Level-Designer zeigen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen.
Das ist toll. Also wirklich cool. Ja. Eine der schönsten von diesen Inseln.
Also wir haben uns da echt viel Mühe gegeben bei den ganzen zusätzlichen Seiten zu der Titelstory. Da können wir als Trainees ja auch ein Lied davon singen, was wir alles für einen Quatsch machen mussten. Okay, die Teamseite. Was waren die Frage diesen Monat?
Oh, ich bin schon drauf. Wo bist du denn noch gleich?
Ja. Wie stellt ihr euch persönlich die Computer im Jahr 2050 vor? So, was schreibt denn Gunnar Lotta? Anfang 2050 werfe ich gerade meinen völlig veralteten 25 GHz-Chip vom Dezember 2049 auf den Müll. Zum Glück habe ich das vorteilhafte Intel-Abo zum Monatspreis von nur 1 Million, meine halbe Rente. Mit dem neuen Prozessor wird Wing Commander 56 endlich ruckelfrei laufen.
Prozessor as a Service. Völlig die Zukunft vorausgeahnt.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, das wird schon noch kommen.
25 GHz, okay. Bewegen wir uns auch da hinzu. Und Wing Commander 6, da machst du Star Citizen draus. Hm. Dann war eigentlich alles, alles richtig vorhergesagt.
Wird alles eintreffen. Ja, wird alle anderen machen hier mit VR rum und sowas. Aber ich weiß natürlich, dass VR niemals kommen wird.
So, dann beginnt der Testteil mit der Action-Rubrik und... Das kann kein so starker Monat gewesen sein, wie dem ersten Artikel nach, wenn wir die deutsche Version von Unreal nochmal testen.
Ja, das ist ja nicht ganz ohne. Die ist ja entschärft worden. Also da gab es ja dann kein Blut und sowas oder weniger Blut.
Sieht man hier auch im Vorher-Nachher-Vergleichsbild.
Ja, genau. Da kann man schon mal einen Test drüber machen. Wobei natürlich diese Versionstests oder Nachtests, die hatten ja keine eigene Wertung, sondern haben die Wertung des Hauptprogramms übernommen. Also es gibt es hier auch die 98, vielleicht mal mit einem Abzug von 1% oder sowas, wenn sich da was ändert. Und das war schon ziemlich verwirrend in sich, finde ich.
Die 91 meinst du, nicht 91, die 98? 91, das wäre sensationell. Ja, aber das ist trotzdem ein bisschen eine Quälerei bei diesen, also ich meine, Bildunterschrift hier, der Krall greift immer gleich an, egal ob im Englischen oder im Deutschen Unreal.
Na gut, das ist ein bisschen scheuer. Aber dafür ist ein Screenshot von realen Bildschirmtexten. Ja. Dafür hätte man sich auch, das haben wir ja oft gemacht, deutsche Versionen zu testen, hätte man sich mal ein Format für ausdenken können, so Textvergleiche oder sonst irgendwas, anstatt immer einfach das Spiel nochmal zu beschreiben und dann halt nur so 2, 3 Änderungen anzusprechen.
Aber es musste ja in unser Rubrikensystem. Ja, das war ja das Korsett, das befüllt werden musste.
Ja, genau. Das war das Problem dabei.
Also ich meine, ja, und man sieht ja schon, dass wenn man ja weiterblättert, da war halt nichts los in der Action-Rubrik in diesem Monat. Wobei Heart of Darkness...
Dem hätte man aber auch mal 2 Seiten geben können. Das war schon cool auf seine Art.
Ja, das war cool. Das war von dem Eric Chai, von dem Macher von Another World, sein großes neues Ding.
Genau. Ja, das war leider nicht so toll und auch wohl zu schwierig. Mikkel sagt, das sei das Spiel der 1000 Tode. Naja. Aber dann, Christian, dein großer Moment.
Hey, ein Test von mir, so ein richtiger Test. House of the Dead.
Das ist ein ganz schönes Intro. Zombies und Fadenkreuzschießereien, beide sollten längst tot sein. Kann man schon mal machen.
Ja, ich wusste damals nicht, als das Spiel reinkam, dass das eine Serie ist, dass das einen Arcade-Hintergrund hat, dass es ein Konsolending ist und dass das so einen Kultstatus hat. Für mich war das vollkommen neu, als ich es getestet habe und für mich war das ein dummes Spiel. Hätte ich mal den historischen Kontext gekannt, hätte ich es vielleicht ein bisschen sorgfältiger behandelt und auch nicht auf einer halben Seite abgehandelt. Aber es war auf dem PC halt auch einfach ein quatschiges Spiel.
Ja, sah auch scheiße aus.
Ja.
Womit hast du denn gespielt?
Mit der Maus.
Aha, okay, das ist natürlich super. Ist ja genau die ideale Art, wie man das spielen soll.
Ja, natürlich. Lightgun hatte ich ja nicht zur Verfügung.
Naja.
So, das war's schon mit der Action-Rubrik.
Das war ja mal.
War nicht so ergiebig.
Action-Fans, ey.
Strategie beginnt mit Dominion.
Ah, das war das...
das Ironstorm-Ding.
Das Ironstorm-Ding.
Das sie rausgekloppt haben, um eine Option zu verbrennen.
So ein Rotz. Ich spiele lieber Domino, sagt Martin, in seiner typischen Martin-Manier.
47%.
Ja.
Martin schreibt das hier auch, dass das durchaus mal ein Hoffnungsträger war, das Spiel, und ein ganz cooles hätte werden können, wenn sie es nicht so unvollständig veröffentlicht hätten. Und dann die Gold-Version von Civilization 2 wird dann da getestet.
Multiplayer.
Naja. Das stammt von 96, Civilization 2, glaube ich, also 2 Jahre alt. Nur 90%. Hat damit dann im Endeffekt weniger als Alpha Centauri, ne?
Ja, auch zu Recht. Ist ja auch kein Vergleich.
Ey, da reden wir nicht drüber.
Trojan.
Trojan? Den Namen kenne ich nicht mal.
Mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht, sondern
ein CDV-Spiel.
Das ist ja eigentlich ein Rollenspiel, dachte ich. Aber okay, hier ist es ein Strategiespiel.
Strategie im Rollenspielgewand steht da. Hätte man vermutlich auch. Das sieht aus wie Diablo, um ehrlich zu sein.
Ist das nicht rundenbasiert? Das ist rundenbasiert, glaube ich.
Ja?
Ja, Taktik. Okay. Also es ist jedenfalls kein Diablo, glaube ich. Obwohl doch, warte. Nee.
Zwischen den Gefechten besuchen sie im Diablo-Stil
Ortschaften. Ortschaften, genau. Aber es war, glaube ich, trotzdem Rundenstrategie-Spiel.
Ja, okay. Naja. Er hat keinen bleibenden Spuren
hinterlassen. Ist von CDV.
Cyberstorm 2.
Ja, habe ich auch keine gute Erinnerung dran.
Ich habe überhaupt keine Erinnerung dran. Aber bei 54% würde ich sagen, brauchen wir das auch nicht.
Ah, ist der Nachfolger von Cyberstorm 1.
Ja, so viele können wir nicht sagen. Wir stellen uns hier hin und sagen, das ist der Nachfolger von Cyberstorm 1. Robo Rumble.
Sag mal, was sind das alles für Spiele? Topware, Robo Rumble.
Und warum ist das im Strategiebereich? Sieht auch wie ein Actionspiel aus.
Und es wird mehrfach darauf rekurriert, dass es die Voodoo 2 unterstützt, die Grafikkarte.
Ja.
Auch nichts Besonderes.
Nee, wirklich nichts
Besonderes. Jetzt mal zu einem coolen Genre, Sport.
Genau. Und das beginnt mit Castrol Honda Superbike. Ah ja, da ist der Andreas Neuenkirchen. Ja. Das ist der junge Mann, von dem du gesprochen hast. Der da das Castrol Honda Superbike getestet hat. Auch keine dolle Aufgabe für einen gestandenen Journalisten, ne?
Nee, das stimmt.
War einfach keine gute Idee, dieses Experiment.
Also nicht in der Art. Mei, Castrol Honda Superbike. Das ist auch schön, dass es jemand getestet hat und der nicht ich war. Und Christian mit dem Fußballspiel, da haben wir es wieder. Christian, der Fußballexperte.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam, weil ich bin ja nun wirklich kein Fußballexperte. Aber ich habe Golden Goal 98 getestet mit 61%. Ich könnte dir nichts mehr sagen über dieses Spiel. Ich habe keinerlei Erinnerung daran. Außer, dass ich sagte, also was ist das überhaupt für ein Foto von mir?
Ja, so siehst du halt aus. Das kann ich
das
auch nicht
Tisch spielen. Aus dem Kindergarten.
So siehst du heute noch aus. Kann man jetzt 1:1 neben deinem Hochzeitsfoto halten, das ist identisch.
Fast zu schwer, schreibe ich da. Für jemanden, der keine Ahnung von Fußball hat, ist, glaube ich, jedes Fußballspiel fast zu schwer. Oh Mann, okay. Schwamm drüber.
Dann aber
dadurch, weil ich gerade so einen Lauf hatte, offensichtlich, habe ich dann nicht nur Adidas Power Soccer 98 getestet, sondern auch noch den DSF Fußballmanager 98. Wie kam denn auf die Idee, mir die ganzen Fußballspiele zu geben? Man konnte echt als Hersteller auch Pech haben manchmal, wenn man so ein mittelmäßiges Spiel hatte und dann auch noch in den falschen Tester geraten ist. Also zu Adidas Power Soccer, da hat mir nicht so gefallen, nicht so wie Golden Goal 98.
Aber man hat es ja eigentlich eine günstige Situation, wenn man sich da nicht so sicher ist, dass man wenigstens zwei Spiele zum
vergleichen kann. Ja. Genau, das stimmt, ja. Und der Fußballmanager, beide haben jetzt 48 dann von mir bekommen. Und was für tolle Fußballmetaphern ich gefunden habe. Am Tor vorbei ist meine Bewertung für Adidas Power Soccer. Zäh wie Leder für DSF Fußballmanager. Da hat man damals schon die kreative Qualität spüren können.
Ja, genau.
Ja, ungeschliffenes Juwel.
Ist ein Wunder, dass du nicht ein Fußballlyriker geworden bist danach.
Mann, oh Mann, oh Mann, Fußballspieler. Komm, wir gehen weiter zum Simulationsteil.
Ah, jetzt aber Conflict Free Space. Das hieß Conflict Free Space? Wusste ich gar nicht mehr.
Ja, es hieß Conflict Free Space.
Ja, hat auch einen Stern. Achso, das ist auch noch ein Stern für intelligentes Missionsdesign. Wir haben zwei Awards für intelligentes Missionsdesign vergeben.
Vielleicht haben wir ganz viele
vergeben. Und dann vielleicht nie.
Ich habe nie einen Award vergeben für intelligentes Missionsdesign.
Also Peter sagt doch, das wären perfekte Missionen.
Ja, das wird
schon so sein.
Ja, okay. Ist ja auch das A und O bei so einem Weltraumspiel.
Bisschen kleine Screenshots, aber nun. Aber
ein bisschen dunkles
Screenshot. Sieht ja super aus. Letzte Schliff fehlt, sagt Jörg, nur 85.
Das ist eine von diesen Weltraumspielserien, die an mir vorbeigegangen sind, aber vor allem der Nachfolger Free Space 2 hat ja eine sehr lang anhaltende Fangemeinde dann aufgebaut. Spiel. Vor allem, glaube ich, auch wegen der Modding-Möglichkeiten.
Ja, super Spiel. Und hier nochmal eine Extra-Seite. Kosmische Kriege im Direktvergleich, Weltraumspektakel. Und der vergleicht die drei aktuellen Spiele, X-Wing vs. TIE Fighter mit Free Space und Wing Commander Prophecy.
Und Prophecy liegt knapp vorne nach GameStar-Wertung.
Naja, da sieht man mal 86, 85, 85. Es gibt halt so eine Standardwertung für Weltraumsimulationen.
Obwohl Wing Commander Prophecy keinen Mehrspielermodus hat, die anderen beiden Spiele haben es. Aber es war für uns noch nicht so wichtig.
Ja.
Die hier nebenstehende Werbung für House of the Dead hat kein Zitat aus meinem Test.
Na sowas.
Komisch.
Ah, ja, ja, ja. Ach, das ist so fies.
Team Apache, ein Hubschrauber-Simulator.
Ja.
Sag mal was Schlaues dazu.
Ach, ich möchte nicht. Das ist der Test setzt ganz stark darauf auf, dass das ja ein Teamspiel ist, in dem man so mit Teamleuten agiert.
Ja.
Was immer das bedeutet, ja.
Das Wort Team kommt hier sehr häufig vor.
Ja. Aber es ist halt, also ich glaube nicht, dass es ein Multiplayer-Spiel war. Es simuliert halt einen Schwadron.
Ja. Okay.
Aha. Naja, bestimmt ganz cool. Und hat einen eigenen Editor gehabt.
Was du alles weißt.
Und ganz lustig, da gab es noch eine Werbung für den IDG Bookstore. Offenkundig hatte IDG damals noch eine Bücherserie mit einer anderen Firma zusammen. Und da sind auch hier, das ist der IT-Buchservice von GameStar, wurde da erwähnt, obwohl wir mit den Büchern ja gar nichts zu tun hatten. Das waren alles irgendwie Lizenzbücher.
Genau.
IDG hatte mal ein riesen Buchgeschäft, war einer der größten Buchverlage, weil nämlich IDG Amerika hatte die Dummy-Serie, diese gelben Bücher.
Ah ja, richtig. Dummies, ja, so, ja. Für Dummies, ja.
Genau, das ist dann halt durch die Decke gegangen und dann haben sie sich überschätzt und dann mussten sie die ganze Dummy-Serie verkaufen.
CDV hat hier eine Werbung geschaltet für ein Schachspiel, Virtual Chess 2. Das war noch Zeiten.
CDV war so eine Macht damals.
Ja, wirklich war. Pro Pilot.
Ja.
Flight Simulator. Ja. Klon.
Und was ist M-Metalizer, das sehe ich hier in der Anzeige?
Und das ist auch so ein echtes Strategiespiel, ein unwichtiges.
Von Greenwood. Mhm.
So, und jetzt kommt der Adventure-Teil und der beginnt mit dem besten Spiel dieser Ausgabe, nämlich Final Fantasy VII.
Ah, jetzt getestet.
Deswegen habe ich gar nicht so gut. Na, 87,
naja, 87 völlig gut.
Ja, naja.
Na, mehr muss man auch nicht geben. Das ist immer noch ein Final Fantasy
groß. Das ist eines der besten Final Fantasies, wenn nicht sogar das Beste. Also es ist ein sensationelles Spiel. Und das war für mich damals auch eine Offenbarung. Ich hatte die Final Fantasies ab Teil 3 gespielt und habe mich deswegen schon auf den 7er gefreut. Aber dass es man es dann nativ auf dem PC spielen konnte, war echt ein großes Ding. Und was für ein schönes Spiel. Da konnte sich Mick auch nicht über mangelnde Zwischensequenzen beklagen.
Das stimmt. Ganz toll. Also man sieht auch, wie toll das ist.
Meinungskastenüberschriften fantastisch von Jörg und brillant von Mick.
Ja.
87.
Eindeutig. Eindeutig.
Ja, aber schön bunt. Ja,
und schön gescreenshottet. Hier, also mustergültig gescreenshottet, finde ich. Ja. Eine Dorfszene, eine Weltübersichtsszene, damit man auch zeigt, wie scheiße die Weltübersicht aussah.
Ja, das ist leider wahr.
Dann eine neue Galerie von Kampf-Zaubereffekten. Ganz toll sieht das aus.
Mhm.
Dann hier mustergültig auch einmal das Interface gezeigt, so das Scheußliche. Nichts verschwiegen. Ja. Alles, man hat echt einen guten, klaren Eindruck vom Spiel. Das
ist zweckmäßig. Scheußlich. So klassisches Kampfbilden, so, ja. Alles sehr gut.
Sehr schön.
Okay.
Oh, hier, da.
Jetzt Test endlich von mir. Der Gunnar-Test dieser Ausgabe. Zu Sanitarium.
Sanitarium, ja. Tolles Spiel.
Ja, 73, hast du unterbewertet.
Nee, tolles Spiel. Es war genau so, wie es ist.
Okay. Ja,
mir hat es total viel Spaß gemacht, aber es hat auch natürlich Macken. Das stimmt, das ist wieder so ein Adventure, das ich eigentlich super fand, aber dem das eine vergleichsweise, ne, niedrige Werte hat in den 70ern, wie Longest Journey auch schon.
Mhm.
Und das ist aber so. Das ist halt das in dem Konstrukt, in dem sich Adventures damals bewegt haben, ja, mit Monkey Island 3 gerade ist erschienen und so, ist das richtig eingeordnet. So, ist ein tolles Spiel. Und ich weiß noch, dass der Martin hatte dann auf dieser Adventure-Anlaufseite zwei Drittel des Textes über Sanitarium geschrieben, weil ihn das irgendwie angeregt hat, weil er halt, ach, das ist mit Wahnsinn und und dann hat Jörg gesagt, wieso schreibst du über das? Das hat bloß eine Seite, schreib mal was über Final Fantasy. Und dann musste das durchstreichen, hat nur was über Final Fantasy geschrieben. Das weiß ich noch.
Aber was für eine schöne Alliteration du hier im Intro hast. Die wunderbare Welt der Wirrköpfigen.
Gut,
hm? Ja, ist wirklich schön. Ja. Wirrköpfig ist auch ein Wort, das man nicht so häufig sieht. Das finde ich schön.
Toll, überhaupt doch ein toller Meinungskasten, der quasi 1:1 dann hinterher auf die Packung übernommen worden ist.
Sehr gut, hast du groß zum Verkaufserfolg des Spiels beigetragen.
Sicherlich, ja, genau.
John Sinclair Evil Attack.
Oh, das war schlimm.
Ey, das gab's mal.
Ja, schlimmes Spiel.
Ein Adventure mit, ist das 3D-Grafik hier?
Ja, ja.
Wow, okay, 3D-Sequenzen.
Ja, ganz schlimm.
Und ich durfte noch X-Files The Game testen.
Nee.
Da habe ich damals gerne geguckt, Akte X. Das Spiel war... So lala, 69%.
Ja, so eine Filmsequenz, das war nicht so schlecht, oder?
Ja, genau, die hatten extra mit den Originaldarstellern, hatten die spezielle Sequenzen aufgenommen, damit du hast die meiste Zeit des Spiels hast du ohne Mulder und Scully verbracht, aber sie waren ab und zu mal da. und gab es Filmsequenzen.
Das ist echt nur 98? War das nicht ganz gut? Oder war das irgendwie...
Nee, als Spiel war es so okay.
Interaktives.
Aber es kommt immer auf den Kontext an. Wenn du es in den interaktiven Filmen siehst, dann war es schon eins der besseren, würde ich sagen. Ja. Und unser Ultima Online Tagebuch, wie immer. Okay. Die Budget-Rubrik hatte damals noch den Charles als Bildchen, obwohl ich sie ab dem Heft, glaube ich, schon verantwortet habe.
Tada.
Ja.
Und dann kommt der ganze Christian-Test von den...
Und das Megapack 9.
Und Tex Murphy durfte nochmal nachtesten.
Ja, eigentlich ist es der richtige Test, wenn man so möchte. Wir haben das Tex Murphy Overseer, haben wir in der vorherigen Ausgabe schon getestet. Aber die ursprüngliche Version von Tex Murphy ist nie offiziell erschienen in Deutschland, sondern da ist gleich die Budget-Version erschienen.
Ah.
Das heißt, dieser Test hier bezieht sich eigentlich auf die offiziell in Deutschland erschienene Version von Tex Murphy.
Eigentlich ein bisschen, wie doof das war mit dem Budget-Ding, dass man das nicht, das gehört doch in den Adventure-Teil.
In dem Fall gehört es definitiv in Adventure-Teil, aber wie gesagt, wir hatten sie ja schon getestet in der GameStar. Ja,
komisch.
Deswegen... Das dann nochmal reinzunehmen, kannst du ja auch nicht sagen, deutsche Version.
Wobei, ja, aber alle anderen deutschen Versionen...
Doch, das ist die deutsche Version, ja, eben, genau. Doch,
alle anderen deutschen Versionen sind ja dann im jeweiligen Teil gewesen. Wir haben eben eine wieder deutsche Version gesehen und so. Nur hier nicht, weil es eine Preissenkung gab und auch nicht eine substanzielle, sondern nur auf 50 Euro Mark.
Naja,
halbiert. Naja, okay, halbiert, genau.
Ja.
Da haben sie halt das Pech gehabt oder das Glück, je nachdem. Aber ich glaube aus Herstellersicht eher das Pech, dass das dann sogar in einem Monat, wo es noch echt Furore gemacht hätte, weil im Adventure-Teil waren ja bloß zwei Spiele.
Ja.
genau. Dass es dann da hier hinten... versenkt wurde.
Das stimmt, also das hätte man richtig gut nach vorne stellen können, das war. Dann die Bleifuß-Spiele kamen nochmal, Earth 2140. Das Schöne an der Budget-Rubrik war, also ich fand das als Einstiegsverantwortung gar nicht so schlecht, weil du hast relativ viele Spiele nochmal nachgeholt, die zu dem Zeitpunkt so das Must-Have, das Basiswissen sozusagen ausgemacht haben.
Das war super,
also du durftest es ja auch spielen.
Also das wurde ja war nicht verlangt, was man jetzt auch hätte machen können. Jetzt schreib noch mal schnell ein bisschen was zusammen, sondern du durftest sie noch mal spielen.
Genau, ich sollte sie sogar alle noch mal spielen. Und die Bleifuß-Dinger, ich habe den ersten Teil gespielt, aber alle anderen sind an mir vorbeigegangen und dann habe ich sie hier für den Budget-Teil quasi noch mal nachgeholt. Das war schon nicht schlecht.
Okay. Oh, die Leserbriefseite mit dem Davilex-Desaster. hier ist ein Leserbrief von der Firma Davilex. In Gänze abgedruckt, also als Grafik sogar. Indem sie sich beschweren darüber, dass wir dem Spiel nur 27% gegeben haben.
Ich darf mal kurz vorlesen aus dem Brief. Gerichtet ist er an den Herrn Steidler, also den Tester, und den Herrn Langer, den Chefredakteur. Es ist sehr bedauerlich zu lesen, dass Sie und Ihre Redaktion das Konzept des Autobahnrasers nicht richtig verstanden haben.
Schon mal eingestiegen mit einem konzilianten, mit einer brückenbauenden Formulierung. So,
super. Also sie wollen darauf hinaus, dass es nicht ihre Ambition war, da ein High-End-Spiel zu machen mit dem Autobahnraser. Und das ist ja auch legitim, wenn sie das sagen. Nur ist es leider umgekehrt legitim, wenn wir das im Kontext von der GameStar trotzdem in den Verhältnis setzen zu den anderen Rennspielen da draußen, wie wir es getan haben. Und dann ist der Autobahnraser nun mal leider kein gutes Spiel. Aber das kam auch aus Houten, also aus den Niederlanden,
genau,
der Brief. Selbstverständlich ist auch der Autobahnraser verbesserungsfähig.
Naja, immerhin das.
Das jetzige Produkt ist die erste Version.
Ja, aber Sie sind der Meinung, dass sich Game Magazine zu sehr auf den Game Freak richten und sich nicht auf das breitere Games-Publikum.
Wir haben das aber gar nicht beantwortet. Wir haben diesen Brief
einfach stehen lassen.
Einfach stehen lassen. War uns nicht mal eine Antwort wert.
Ja.
Krass. Naja.
Okay. Und hier ganz interessant, ein anderer Leserbrief. Ihr seid das Heft mit dem besten Layout, dem besten Wertungssystem, Hardware-Sparte, alles ganz super. Aber die Adventure-Charts, was soll das? Rollenspiele sollten eine eigene Tabelle bekommen, sagt jemand. Volker Paul, völlig zu Recht.
Richtig.
Und dann ist die logische Antwort, es gibt nicht genug Rollenspiele für ein eigenes GameStar-Genre.
Punkt. Ja, auch vollkommen richtig.
Genau. Eine Zersplitterung der Charts wollen wir vermeiden, sonst müssten wir auch die Weltraumspiele aus den Simulationscharts nehmen und die Rennspiele aus dem Sportgenre. Jawohl.
Alles richtig, ja. Genau. Also diese Genre-Aufteilung, die so ein Aushängeschild von GameStar war, hat uns so viel Ärger gemacht im Nachhinein. Hattest du die nicht dann abgeschafft?
Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Habe ich das... Gibt es die nicht noch heute?
Nee. Das war schon zu unserer Zeit, wo wir die rausgeschmissen haben. Ich bilde mir ein, das wäre unter deiner Ägide gewesen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay, CD-Zeug können wir überspringen. GameStar TV Folge 11. Waren wir da schon dabei?
Ja.
Ja?
Doch.
Ab
7 oder 8 oder
so. Der war mit als der Terminator. Kann mich gerade gar nicht erinnern.
Weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht war das auch vorher. Aber ich war doch schon in der ersten Folge dabei quasi.
Du bist doch als Gunnar Geisterjäger da eingeführt worden, oder?
Genau, das wurde auch in meinem ersten Monat gedreht, glaube ich.
Und du warst, wir waren doch beide zusammen.
Und das war die zweite.
Warst du als Gunnar Geisterjäger schon mal ohne mich unterwegs?
Ja.
Und dann bin ich als dein Assistent erst in der zweiten Folge
gekommen. Ja, wie das richtig war.
Ja, okay. Na gut, dann muss es eigentlich dieser Monat gewesen sein, würde ich sagen. Naja. Oh, und der GameStar in diesem Monat war Warren Spector. Da steht oben ein großer Stern, neue Serie GameStars zum Sammeln. Das heißt, das war dann tatsächlich der allererste GameStar, den wir hatten, war Warren Spector.
Ja, zweite, aber es kann schon sein, genau. Und die war auch im Tippsteil und deswegen mitten perforiert, genau. Konnte man rausreißen und abheften. Ich weiß nicht, was viele Leute gemacht haben, aber eine ganz schöne Seite, finde ich, so mit Warren Spector drauf und so. Und dann seine Meilensteine, Ultima Underworld, Ultima 7, System Shock.
Wenn Warren Spector damals 42 war, wie alt ist er dann heute?
Uff.
61?
Ja, sowas.
Also alt jedenfalls.
Sag mal.
Was? Die Rückseite fehlt.
Ja, die Rückseite fehlt, naja. Das ist ja hart. Das gab's damals. Ach, damals, wir haben das hinterher eine Rückseite gemacht, als es aufgefallen ist. Also diese Seite ist ja eigentlich dann, dass man sie komplett rausklemmt, das ganze Blatt und abheftet. Da gab es auch eine Rückseite für. Und hier ist einfach auf der Rückseite der Tipps- und Tricks-Index, den man ja auch abheften soll. Aber muss man sich wahrscheinlich kopieren dann bei.
Ist uns noch nicht aufgefallen, dass es gut wäre, wenn man da auch eine Rückseite machen würde. Guck an. Deswegen, aber das kann doch gar nicht sein, weil wir hatten ja dann immer auch ein Interview mit den Leuten und Beschreibungen. Ja. Und hier, weil hier ist ja nichts drauf auf der Vorderseite.
Ja, das hat wahrscheinlich so einfach so angefangen. Es war halt die Idee, einfach nur so mal so eine Überblickseite zu machen.
Das ist ja total bescheuert.
Ja, oder das war ein Fehler.
Oder das war ein Fehler.
Ich glaube eigentlich, das sieht so absichtlich aus hier.
Vielleicht wie ein Fehler vor. Naja, dann kommt der ewig lange Tipps-Teil. StarCraft? Wer hat wohl die StarCraft-Tipps gemacht?
Ja, wer wohl? Leatherkarten.
Gunn. StarCraft-Kampagnen-Editor.
Ah, da habe ich den hier. Da habe ich eine Mission gemacht mit dem Kampagnen-Editor.
Oh, war die dann auf der CD?
Ja
auf CD. Beispielszenario und zwei Geheimlevel.
Genau, die hieß Holt Martin raus. Und es ging darum, dass Martin entführt worden ist. Ich hab so ein Schlauchlevel gebaut mit so Fallen und allem Möglichen. Und am Ende muss man in so einen Tempel und Martin rausholen.
Das ist ja cool.
Und das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich hatte es mir echt ein bisschen verkopft ausgedacht, wie das so funktioniert. Und hatte das schon einen Fehler. Also eine Sache, wo dann nicht ganz perfekt irgendwas ausgelöst wurde. Aber ich glaube, das hat funktioniert. Hier guckt man nämlich, es ist wichtig, die Hintergrundgeschichte dazu zu wissen.
Ja.
Spieletester Martin D. wurde auf einer Forschungsmission ins Spielearchiv der Protoss von Doc Vader entdeckt. Vader, galaktischer Oberfiesling, bekannter GameStar, Erzfeind, alarmiert die Wachen. Die Protoss standen nicht auf unangemeldeten Besuchen in ihrem Archivtempel und verhaften Martin. Der heldenhafte Spieler muss ihn befreien. Wir wählen eine lange, schmale Karte, 64128.
Okay.
Tadada, zwei Parteien. Toll.
Sehr gut.
Holt Martin raus.
Das muss man sich direkt mal von der CD runterziehen, diese Mission, und mal spielen. Das ist sensationell.
Also super.
Können wir ein Video dazu machen?
Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht. Aber ich habe hier genau beschrieben, wie es ging.
Ja, das ist sehr umfangreiche Artikel. Sehr schön. Okay. Dann noch Battlenet-Tipps von Gunn. Oh, jetzt kein StarCraft mehr, sondern Unreal.
Die Unreal-Lösung. Boah, auch so lange, ey.
Ja.
Ach, und Peter. Mit Kommandoslösung, also, die habe ich gemacht.
Woran lag das, dass wir bei Unreal ein anderes Layout hatten?
Das ist viel besser.
Viel besser.
Ich weiß auch nicht. Das konnte der Redakteur entscheiden, je nachdem.
Kommandos,
die habe ich gemacht.
Das war so ein schönes Spiel. Wie schön das aussieht.
Ja. Genau, dann die schauderhafte Verlosung. Dann der Tipps- und Tricks-Inhalt. Das ist einfach ein. Das ist ja.
Hier kommt
endlich die zweite Seite. Ah, krasser Fehler.
Also einfach falsch gedruckt.
Ja, in der Fall ist bestimmt ein Fehler als CVD. Also es ist bestimmt kein Druckfehler.
Absolut. Also das heißt, die Startseite für den Tipps- und Tricks-Inhalt kommt am Ende. Den müsste einfach getauscht werden.
Müsste einfach nur das, was hier drauf steht, auf der anderen Seite stehen.
Ein legendärer Druckfehler. Okay, und hier kommt dann der Rest von Warren Spector.
Also. Und das ist sogar eine schöne Seite hier. Ja. Das sind nämlich die neuen Gebote des Warren Spector, die geheimen Regeln, nach denen Deus Ex programmiert wird. Zeige das Ziel, keine künstlichen Klomeleien, kein sinnloses Blätter, es geht um Menschen. Der Spieler handelt, lobe den Spieler, der Spieler wird besser, denke in 3D und spannende Gänge. Gut, bis auf 9 ist ein bisschen, aber super Regeln, kann man immer anwenden.
Ja.
Toll.
Okay. Meinungskarte.
Dann
Monitortests.
Ja, schön. Grundlegender Test.
Also State of the Art damals waren 19 Zoll Monitore. Wir reden hier natürlich noch von Röhrenmonitoren. Und die wurden hier getestet.
19 ist ganz
12, ganz 19 klein. Zoll Monitore. ich hatte die längste Zeit einen 14-Zoll-Monitor zu Hause stehen, der war 19 Zoll, war da der Hammer. Boah, wie die aussehen, ey.
Diese Riesendinger.
Ja. Ja. Ein Iyama hat damals gewonnen.
Aber die hatten auch schon. Der Testsieger hier hat 1600 mal 1200 Punkte bei 85 Hertz.
Ja. Ich hatte immer ein Samsung zu Hause stehen. Kein Iyama. Aber ein Samsung war hier überhaupt nicht dabei.
Nokia hat da noch Monitore gebaut. Lustig.
Cool. Einfach Firmen Wortmann kenne ich auch nicht mehr. CTX. Lion.
Wortmann Terra heißt die.
Naja. Okay.
Und dann hier werden auch mal ein 21 Zoll Monitor und hier crazy sogar das erste TFT-Display. Der letzte Schrei im Bildschirmmarkt.
Aber es sieht auch noch nicht so,
nicht auch dünn, so dünn aus,
wie man das heutzutage kennt. Ja.
Neue Grafikkarten, Matrox G200. Matrox hatte ja eine Zeit lang da hart versucht, gegen die Großen anzugehen mit diesen eher Spezialistenkarten.
Mhm. Nicht erfolgreich.
Das Techtelmechtel. Und eine Anzeige hier für einen Hardware-Redakteur. Und eine
Layouter. Okay.
Ja, warte mal. Das GameStar-Layout vereint Seriosität und klare Gliederung mit kreativer Abwechslung. Mhm. Als Layouter gestalten sie an Hochleistungs-Macintoshs ein- und mehrseitige Berichte. Arbeiten schon.
Ja, Quark Express haben wir damals noch benutzt.
Genau, das haben wir dann umgestellt.
Und dann auf InDesign gegangen sind. Ja. Okay.
Einkaufsführer.
Und dann.
Impressum.
Bin ich da mit drin?
Ja.
Ja. Christian Schmidt als Trainees. Rüdiger war auch noch Trainee damals.
Ja, Rüdiger war lange Trainee.
Dann hatten wir drei Trainees.
Ja.
Mehr Trainees als festangestellte Redakteure? Nee, stimmt nicht. 1, 2, 3, 4. Der Andreas Neunkirchen ist als Redakteur angestellt worden, nicht als Trainee.
Genau.
Ungerechtigkeit. Und die vorletzte Seite stammte damals noch von Charles.
Mit einem Bild von mir.
Die habe ich dann erst übernommen, ja.
Wo ich
Lara umarme
und darunter steht Gunnar Geisterjäger und die Jägerin des verlorenen E-Cups.
Sie sind das ideale Paar.
Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, was das sollte.
Charles hat diese Seite nicht mit großer Begeisterung gefüllt. Er war auch sehr dankbar, als er sie abgeben konnte dann an mich. Könnte sein, dass ich ab der nächsten Ausgabe dass ich sie dann übernommen habe. Nun ja. Okay, dann haben wir nur noch die Vorschau auf die nächste Ausgabe. Nice 2. Kündigen wir an.
Dune, Knights and Merchants, Grand Prix 500 CC.
Naja. Naja, Sommerausgabe.
Ja.
Okay, das war die GameStar-Ausgabe 898. Ja.
Ja.
Ja. Also ich würde sagen, wir haben stark dazu beigetragen, die zu bereichern, die Ausgabe.
Ja, ohne uns wäre das nichts gewesen.
Fußballtests,
sage ich. Es gäbe keine Fußballtests und keine Tipps ohne uns.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, bis dahin. Ciao.